gerade diese politische Zielsetzung klimaneutrales Europa, die bewirkt im Moment sehr, sehr viel. Also, dass sich die Unternehmen oder auch Städte mit diesem Thema beschäftigen. Und deshalb erstmal grundsätzlich sehr interessiert sind an Möglichkeiten oder Technologien, was man denn machen kann. Wenn es dann aber ernst wird, dann ist es auf der anderen Seite wieder nicht ganz so einfach. Aus zwei Gründen. Einmal, weil tatsächlich Recyclingprodukte teilweise teurer sind als Primärprodukte. Das hat eben damit zu tun, dass immer noch fossile Energien und Primärrohstoffe vergleichsweise günstig sind. Und deshalb brauchen wir eben auch solche Instrumente wie Handel-CO2-Zertifikate oder CO2-Steuer, einfach um deutlich zu machen, welchen Wert die Emission von CO2 tatsächlich hat und um es in Kostenrechnung mit reinzubringen. Also das ist sicher ein dicker Punkt.
Herzlich willkommen bei BioBall im Gespräch, dem Bioökonomie-Podcast des Innovationsraums BioBall. Unsere Podcast-Reihe gibt informierte Einblicke in kreislaufbasierte Innovationen und neue Denkanstöße zur Bioökonomie von und für Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.
Frau Professor Schellbeck, wir treffen uns heute hier für ein Gespräch über BioBall, Kreislaufwirtschaft, Innovationsräume, Innovationsbündnisse, lauter Stichworte, die wir im Laufe des Gesprächs noch erläutern werden, denn den Zuhörern wird das nicht so bekannt sein. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen. Ich selbst bin Berater für Bioökonomie, habe das Konzept für BioBall, wofür ja Bioökonomie im Ballungsraum steht, mitentwickelt und bin auch im Vorstand des Vereins BioBall Mitglied. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor, als Mensch, als Person und auch für Ihr Institut.
Ja, gerne. Ich bin Professorin an der TU Darmstadt und leite dort das Fachgebiet Stoffstrommanagement und Ressourcenwirtschaft, und zwar im Fachbereich Bau- und Umweltingenieurwissenschaften. In dem Fachgebiet beschäftigen wir uns einerseits mit Abfall- und Kreislaufwirtschaft und andererseits mit Methoden zur Nachhaltigkeitsbewertung von Produkten oder Technologien. Ich bin von Hause aus keine Bauingenieurin, sondern Chemikerin. Also das Thema ist ja auch sehr interdisziplinär und ich habe in meiner Dissertation eigentlich die Beschäftigung mit dem Umweltthema angefangen über die Umweltanalytik. Also das heißt, ich habe Verfahren entwickelt, wie man schädliche Stoffe in der Umwelt in sehr kleinen Konzentrationen messen kann. Und es war spannend, aber am spannendsten fand ich damals dann schon die Frage, woher kommen diese Stoffe eigentlich? Also ich habe Stoffe gemessen, die an sehr vielen Stellen im Wasserkreislauf zum Beispiel waren. Wo werden die eingeleitet? Werden die absichtlich eingeleitet? Oder ist es aus der Behandlung von Produkten, wo man eigentlich gar nicht daran gedacht hat, dass die Schadstoffe emittieren? Also das ist sehr, sehr spannend und das ist eigentlich ein Thema, was mich bis heute dann verfolgt. Ja, und dann ging es mein Werdegang so weiter, dass ich mich mit dem Thema Abfallwirtschaft beschäftigt habe, denn in den 1990er Jahren, als ich dann beruflich angefangen habe, in Umweltberatung und Forschung zu arbeiten, waren die überquellenden Müllkippen ein ganz großes Thema. Und damals hat die Politik eben vor diesem Hintergrund die neuen Zielsetzungen definiert, Abfälle jetzt zu vermeiden und zu verwerten. Und da war die ganz große Frage, vor allem in der Industrie, wie macht man das denn und um welche Abfälle geht es denn da überhaupt? Und dazu habe ich viele Projekte in und mit der Industrie durchgeführt und dort war eben auch immer wieder die Frage, woher kommen die Abfälle eigentlich, warum entstehen die und kann man im Vorfeld der Abfallentstehung denn irgendwas tun? Und das ist ja eigentlich der zentrale Gedanke des Stoffstrommanagements. Und dazu wurde dann an der TU Darmstadt eine neue Professur ausgeschrieben, auf die ich mich beworben habe. Und so bin ich seit 2000 eben auf dem Lehrstuhl für Stoffkreisläufe an der TU Darmstadt. IWA, das ist ein historisch gewachsener Name, der ursprünglich mal die Abkürzung eines Instituts für Wasser, Abwasser und Raumplanung war. Und so ist dieses Institut zustande gekommen, gewachsen aus dem Bereich des Bauingenieurwesens. Und eine der ersten Handlungsfelder für Umweltschutz war ja eben Abwasserreinigung, Wasserversorgung und auch Raumplanung im Kontext der gebauten Umwelt. Und daraus hat sich dieses Institut eben entwickelt. Aber die Professuren sind seitdem natürlich neu besetzt worden und erweitert worden. Und wir haben heute insgesamt 5 Professuren, nach wie vor der Schwerpunkt Wasser, also Wasserversorgung und Abwassertechnik. Technik, Abwasserwirtschaft, aber eben auch das Thema der Kreislaufwirtschaft mit dem Fachgebiet, was sich jetzt Stoffstrommanagement und Ressourcenwirtschaft nennt, weil wir eben nicht nur Abfälle entsorgen wollen, sondern die Abfälle als Rohstoffe nutzen und eben die Infrastruktur und Raumplanung auch noch als wichtiges Gebiet. Und hinzugekommen ist im Übrigen noch ein Fachgebiet zur Umweltanalytik, was uns eben auch hilft, Schadstoffkreisläufe in der Umwelt zu verstehen, die wir natürlich auch im Auge haben müssen, sowohl in der Abwasserwirtschaft als auch in der Kreislaufwirtschaft. Und heute, das kann ich vielleicht noch ergänzen, bin ich zusätzlich noch bei einer neuen Einrichtung der Fraunhofer Gesellschaft tätig, der Einrichtung für Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie in Hanau und Alzenau, die sich eben, wie der Name ja sagt, auch mit der Entwicklung von Recyclingtechnologien zur Rückgewinnung von Wertstoffen als zentralem Forschungsgegenstand beschäftigt.
Frau Professor Scherbeck, vielen Dank für diese inhaltliche schon sehr dichte Vorstellung, die ja viele Stichworte schon nennt, die wir jetzt im folgenden Gespräch noch erläutern werden. Einige davon sind wahrscheinlich den Zuhörern gar nicht so sehr bekannt. Also Sie haben ja genannt Abfälle, das ist selbsterklärend, auch Abfallwirtschaft, Recycling, Analytik. Aber was bedeutet eigentlich Stoffstrommanagement? Was verstehen Sie unter einem Stoffstrom? Und das möchte ich auch verbinden mit den Schlagworten Kreislaufwirtschaft und Bioökonomie, also das umfassende Rezyklieren von Stoffen und auch die Hinwendung unserer Wirtschaft oder Abwendung, muss man eher sagen, von fossilen Rohstoffen, Hinwendung zu biologischen Rohstoffen, die wir dann in der Bioökonomie verarbeiten. Können Sie uns dazu was sagen, was Stoffstrommanagement eigentlich ist, was ein Stoffstrom ist und welche Bedeutung die Kreislaufwirtschaft und diese Stichworte insgesamt für Ihre Arbeit, für Ihr Institut, auch in Zusammenarbeit vielleicht mit der Stadt Darmstadt haben?
Ja, zum Begriff des Stoffstrommanagements kann ich vielleicht so rangehen, wie sich das auch chronologisch entwickelt hat. Wie gesagt, man hat damit angefangen, dass Abfälle natürlich beseitigt werden müssen. Und dann sind es immer mehr Abfälle geworden. Man hat sich gefragt, woher kommen die eigentlich? Und dann sieht man, dass unsere heutigen Abfälle sozusagen die Produkte von gestern sind. Also Produkte, die wir mal gekauft haben, mit denen wir umgegangen sind, die wir dann nicht mehr wollen. Und wir, das sind ja sowohl wir Privatpersonen, aber wir ist auch die Industrie. Auch die Industrie kauft Rohstoffe oder Hilfsmittel ein und dann sind sie Abfall. Und der Gedanke ist einfach, sich damit zu beschäftigen, wie wir diese Produkte einmal länger nutzen können oder effizienter nutzen können oder wie wir vielleicht Dinge, mit denen wir umgehen, so gestalten können, dass sie wieder verwertet werden können oder vielleicht auch, wie wir den Umgang so effizient gestalten können, dass überhaupt gar keine Abfälle entstehen und man damit natürlich auch insofern eine Win-Win-Situation hat, Rohstoffe, die ich nicht einkaufe, Hilfsstoffe, die ich nicht benötige, kosten mich auch kein Geld. Also weder am Anfang beim Einkauf noch am Ende, wenn ich sie dann als Abfall entsorgen soll. Dieser Begriff Stoffstrommanagement beinhaltet also, dass ich mir den Weg vom Rohstoff über die Nutzung bis hin zum Abfall gesamtheitlich anschaue, also als ein gesamtes System und mir anschaue, wie ich die Menge von Stoffen, die da sozusagen durch die Wirtschaft fließen, verringern kann oder sie effizienter nutzen kann oder Stoffe verwenden kann, die am Ende wieder ohne Probleme sich in die Natur integrieren. Und da sind wir natürlich eben auch bei diesem Bioökonomie-Stichwort.
Ja, und wie arbeiten Sie in diesem umfassenden System der Stoffnutzung, so sage ich es mal, mit der Stadt zusammen? Denn die Abfälle werden ja zentral, also in Darmstadt jetzt von der EAD, in anderen Städten von anderen Gesellschaften, aber es gibt immer eine Abfallwirtschaft, gesammelt und verwertet. Und wie ich weiß, arbeiten Sie seit vielen Jahren auch mit der Abfallwirtschaft in Darmstadt zusammen.
Genau, und das machen wir eben gerade auf diesem Gebiet der Bioabfälle. Und die getrennte Erfassung von Bioabfällen ist eben ein ganz wichtiger Punkt aus zwei Gründen. Einmal, wenn die auf die Deponie kommen, dann bauen sie sich ab und bilden dabei Treibhausgase, bilden Sickerwasser, was zu Umweltproblemen führen kann. Aber auf der anderen Seite sind biogene Stoffe eben auch Rohstoffe. Also das heißt, man kennt ja auch den Komposthaufen vielleicht aus dem eigenen Garten. So kann man das auch im großen Maßstab machen und gewinnt dann eben biogene Stoffe, wie zum Beispiel Kompost oder man vergärt Biogas und die Gärrückstände, die auch Düngewirkung haben und eben sehr wertvoll sind. Und dafür muss der Biomüll oder die biogenen Abfälle möglichst sauber erfasst werden und dann hochwertig verarbeitet. Und da beschäftigen wir uns zusammen mit der Stadt Darmstadt zum Beispiel mit der Frage, wie gut getrennt ist der Bioabfall? Wie kann man das vielleicht bewirken, dass der sauberer und weniger Störstoffen erfasst wird? Und wie viel Störstoffe sind denn dann auf der Kompostanlage noch da? Kann man die abtrennen? Sind am Ende im Kompost vielleicht so kleine Kunststoffpartikel? Also heute kennt man ja auch das Schlagwort Mikroplastik. Ist sowas drin? Und wenn es drin ist, wie kann man den vielleicht auch verfahrenstechnisch besser abtrennen? Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch überlegen, kann man aus diesen biogenen Abfällen noch mehr Wert schaffen sozusagen. Und da laufen bei uns Versuche, bestimmte Stoffe aus dem Bioabfall zu extrahieren. Die große Masse bleibt dann immer noch übrig und kann für Kompost genutzt werden. Aber man kann eben bestimmte chemische Substanzen extrahieren, die dann vielleicht in der chemischen Industrie verwendet werden können. Und das wären dann biogene Rohstoffe, die eben auch fossile Rohstoffe ersetzen.
Jetzt erwähnten Sie ja mehrere Störstoffe, haben Sie es genannt. Man könnte auch sagen Reststoffe. Also worauf ich hinaus will mit meiner Frage ist, meist wird ja ein, ich nenne es mal Abfallstoff oder ein Material, aus dem wieder ein neuer Rohstoff erzeugt werden soll, das wird ja nicht zur Gänze zu 100% verwendbar sein, sondern man wird einen Teil abtrennen, der sehr gut verarbeitet werden kann, und man wird andere Teile haben, Reststoffe nenne ich es mal, die mehr oder weniger gut verarbeitet werden können, vielleicht auch zum Schluss nur verbrannt werden können, um Energie zu erzeugen. Wie arbeiten Sie an solchen, ich bringe mal das Stichwort Kaskadennutzung ein, an solchen Verwertungskonzepten, und wie würden Sie beschreiben, welche Teile können wertschöpfend zu höherwertigen Produkten verwandt werden und welche können zum Teil dann zum Schluss nur noch verbrannt werden?
Also vielleicht, weil wir ja mit diesen Bioabfällen aufgehört haben, auf der einen Seite ist natürlich alles eine Frage der Perspektive. Wenn ich in die Biotonne reinschaue und da ist ein Gegenstand aus Plastik, dann ist das natürlich ein Störstoff für die Behandlung oder für die Rückgewinnung von Bioabfällen. Aber wenn ich dieses Produkt aus Plastik oder dieses Plastikmaterial getrennt und sauber habe, dann ist es eben vielleicht gerade kein Störstoff, sondern dann kann ich wieder was damit anfangen. Dann kann ich vielleicht neue Plastikmaterialien daraus herstellen. Und das ist eigentlich schon ein ganz kritischer Punkt. Also je bunter gemixt irgendwelche Abfälle sind, desto schwieriger wird es grundsätzlich, wieder irgendwas Vernünftiges draus zu machen, weil dann eben die Trennung, die Sortierung, die Extraktion oder irgendwelche Verfahrensschritte sehr aufwendig sind, Energie brauchen und natürlich auch teuer sind. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass man auch da schon am Anfang überlegt, ob man Produkte so konstruieren kann, dass eben vielleicht nur wenige Stoffe verwendet werden, dass die nicht fest verklebt sind oder fest vermischt sind. Also je sauberer, je einheitlicher ein Material ist, desto besser kann ich es rückgewinnen. Also das ist ein ganz zentraler Punkt, den man eben grundsätzlich für die Wertstoffrückgewinnung aus der Abfallwirtschaft formulieren kann.
Sie haben ja in der Vorbereitung des Projekts Bioökonomie im Ballungsraum, auf das wir gleich kommen werden, haben Sie eine Vorstudie gemacht, damit wir mal eine Vorstellung bekommen, was für Abfallstoffe, für biogene Abfallstoffe in der Metropolregion Rhein-Main zur Verfügung stehen und auch attraktiv sind, als Rohstoff entwickelt zu werden. Können Sie uns zu dieser Vorstudie etwas sagen?
Ja, genau. Also das zeigt eigentlich auch den zweiten Bereich, in dem wir tätig sind. Also wir sind eben nicht nur direkt in der Abfallwirtschaft und da praktisch und experimentell tätig, sondern ein großer Teil von unserer Forschung hängt auch damit zusammen, Daten zu gewinnen, überhaupt erstmal zu verstehen, welche Abfälle und welche Stoffströme wir wo und in welcher Menge und in welcher Qualität haben. Das ist eigentlich generell die Grundlage, um sich zu überlegen, wie kann ich neue Verfahren entwickeln oder auch wie kann ich irgendwann eine neue Anlage bauen, um diese Stoffströme da zu verwerten. Ja, und mit Bioball haben wir ja von Anfang an uns darauf konzentriert, zu sagen, wir wollen die Metropolregion anschauen. Wir haben hier mit Rhein-Main eine sehr dicht bevölkerte, aber auch eine sehr dicht industrialisierte Region. Und die spannende Frage war, wie viele Stoffströme haben wir denn wirklich hier vor Ort, mit denen wir anfangen können, für und mit denen wir eben neue Wertschöpfungsketten entwickeln können und was dann vielleicht auch beispielhaft für andere Metropolregionen ist. Und dazu haben wir uns auf der einen Seite natürlich alles angeschaut, was so die Statistik hergibt. Und die Statistik gibt eben für die Abfälle, die Sie vorhin schon angesprochen haben, die von den öffentlichen Entsorgern gesammelt werden, eigentlich ganz gut Auskunft, welche Arten von Abfällen wir haben. Über die private Biotonne hinaus sind es zum Beispiel solche Grünabfälle aus der Garten- und Parkpflege oder Altholz, was anfällt, also verschiedene andere Stoffströme, die eben nicht unbedingt aus dem Privathaushalt kommen. Und dann gibt es noch einen interessanten Stoffström, auf den man heute auch schaut. Das ist nämlich CO2, also das Treibhausgas CO2, was wir ja da auf der einen Seite abhalten wollen, in die Atmosphäre zu kommen, wo man heute aber eben auch überlegt, ob das ein Rohstoff für Synthesen in der Industrie sein kann. Also das waren so die Stoffströme, die konnten wir uns ganz gut anschauen. Und dann ist ein anderer Bereich biogene Abfälle aus der Industrie, aus verschiedenen Produktionsverfahren. Im Bereich der Lebensmittelindustrie kann das sein zum Beispiel. Da ist die Datenlage nicht so sehr gut. Also da haben wir ungefähre Gesamtmengen, aber da brauchen wir eigentlich mehr Informationen über die spezifischen Stoffströme und auch die Verfahren, aus denen die kommen. Und das ist ein Gebiet, auf dem Bioball ja jetzt auch unterwegs ist, weil wir auch mit der Industrie direkt kooperieren. Und da schauen wir uns eben in den Forschungs- und Entwicklungsprojekten in Bioball konkret an, was Ausgangsstoffe sind, die dann auch verwendet werden sollen, und können dann eben sehr viel genauer sagen, was Potenziale sind, aus denen Produkte zu machen und wie aufwendig das vielleicht auch ist.
Ja, Sie erwähnten jetzt zum Beispiel Altholz. Das ist, glaube ich, auch nicht Fachleuten einsichtig, dass man aus Altholz wieder neue Gegenstände machen kann. Das kann man sich gut vorstellen. Aber Sie erwähnten auch vorhin im Zusammenhang mit der Biogasherstellung Gärreste aus dem Biogas, also letztlich ein Schlamm. Oder wir haben ja auch in der Vorstudie identifiziert, dass Klärschlamm aus der Abwasserreinigung ein Rohstoff sein kann. Da ist es erstmal nicht so einsichtig, dass man daraus irgendwas noch machen kann. Können Sie uns da ein Beispiel nennen, was man mit Klärschlamm noch machen kann oder mit Gärresten?
Also Gärreste sind eben auch ein Stoff, in dem Nährstoffe drin sind, also Phosphor und Stickstoff. Und von daher wird er auch zur Düngung eingesetzt. Und das ersetzt eben auch den Abbau zum Beispiel von Phosphaten, die ja auch ein endlicher Rohstoff sind. Oder das ersetzt, dass man mit sehr viel Aufwand Kunstdünger herstellt, in dem der Stickstoff dann eben drin ist. Also das ist zum Beispiel ein ganz interessanter Punkt. Und dann Klärschlamm. Klärschlammvergärung führt natürlich eben auch zu Klärgas, Faulgas oder Biogas. Also das heißt, die biogenen Inhaltsstoffe von Klärschlamm werden umgesetzt zu Methan, und das ersetzt Erdgas, also einen fossilen Energieträger, und ist deshalb auch, wenn Sie so wollen, ein erneuerbarer Rohstoff.
So kann man das sehen. Nochmal zurück zu dem Stichwort CO2. Das ist ja vielleicht auch für manchen Hörer und manche Zuhörerinnen ein interessantes Stichwort, dass man CO2 überhaupt zu irgendwas nutzen kann. Tatsächlich kann man das als Kohlenstoff Quelle nehmen, das ist ja Kohlenstoffdioxid. Dazu braucht man aber sehr viel Energie und Wasserstoff. Wie kann man dieses reaktionsträge Molekül CO2 als Rohstoff für die Chemie nehmen?
Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Frage, an der jetzt sehr viele forschen und die ich heute natürlich, also weder ich als Einzelperson noch zum heutigen Zeitpunkt abschließend zu beantworten ist. Natürlich aus der Sicht der Chemie, CO2 ist sozusagen der energieärmste Zustand des Kohlenstoffs, und deshalb ist es ja auch das, was sich bei der Verbrennung bildet. Und da muss ich dann erstmal wieder viel Energie hineinstecken, um daraus Chemikalien zu machen. Also das ist ganz klar, wenn wir das tun wollen, dann brauchen wir Energie, und dann brauchen wir eben auch für die Synthese von kohlenwasserstoffhaltigen Verbindungen Wasserstoff, und auch der Wasserstoff muss irgendwo herkommen und muss mit viel Energie dann hergestellt werden. Und deshalb ist die grundsätzliche Voraussetzung, dass wir erneuerbare Energien zur Verfügung haben, dass wir Wasserstoff auf Basis von erneuerbaren Energien herstellen. Also man sagt ja da auch grüner Wasserstoff. Und da sind die Überlegungen, ob man das vielleicht auch perspektivisch in Kooperation mit Ländern tun kann, die eben eine gute Ausgangslage im Hinblick auf Sonnenenergie haben, wo man also Strom aus Sonnenenergie herstellen kann und damit dann Elektrolyseanlagen betreiben kann. Das ist so eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass man eben dezentral Wasserstoff herstellt, und zwar vor allem dadurch, dass man den Überschussstrom nutzt, den wir ja zeitweise auch hier in Deutschland aus Photovoltaik und aus Windenergie haben. Es gibt ja immer Tage, wo so sehr der Wind bläst und die Sonne so sehr vom Himmel strahlt, dass wir mehr erneuerbare Energien erzeugen, als wir zu diesem Zeitpunkt brauchen. Und diesen Überschussstrom, den könnte man dann eben nutzen, um dezentral Elektrolyseanlagen zu betreiben, damit Wasserstoff zu erzeugen. Und dieser Wasserstoff kann dann auch wieder zur Synthese eben verwendet werden.
Sie haben jetzt im Konjunktiv gesprochen, man könnte das so machen. Aber tatsächlich gibt es ja schon ganz konkrete Pläne. Am 27. Januar wurde ja eine Anlage hier in Frankfurt-Höchst bei der Infrasurf angekündigt, wo ich glaube sogar die weltgrößte Anlage für die Erzeugung von Flugtreibstoff aus CO2 angekündigt wird. Also bei allem Mangel an sauberen Energien, den wir noch haben, geht man doch schon in die industrielle Praxis. Es scheint ja doch ganz attraktiv zu sein.
Genau, genau. Also wir sind sozusagen in den Startlöchern. Deshalb ist der Konjunktiv auch nicht so ganz gerechtfertigt. Oder wir waren selber in der jüngsten Zeit gelegentlich an Planungen beteiligt, wo zum Beispiel ein Privatunternehmen überlegt hat, eine Elektrolyse, also eben so eine kleine Elektrolyse, zu koppeln in einem Energiekonzept. Und das war zu dem Zeitpunkt noch nicht ganz ökonomisch die optimale Lösung, aber da gehen auch die Preise runter. Also das heißt, da wird jetzt sehr viel in den Markt reinkommen. Da tut sich schon einiges. Da gibt's, Sie haben die Anlage in Höchst erwähnt, das ist eine Großanlage natürlich, aber auch kleine Anlagen, die jetzt in den Betrieb kommen. Auch Betreiber von Müllverbrennungsanlagen überlegen zunehmend, auf dem Standort der Anlage eine Elektrolyseanlage hinzustellen, die eben den Strom der Müllverbrennung dazu nutzt, dann Wasserstoff herzustellen. Das ist insofern eigentlich eine sehr realistische Vorstellung, weil ich am Standort einer solchen Anlage ja auch die ganze Infrastruktur habe, die ich brauche, um so eine Anlage zu betreiben. Also da ist sehr viel, was jetzt so gerade in die Gänge kommt. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, bis wir so weit sind, dass Wasserstoff wirklich der neue Energieträger ist und bis wir so weit sind, dass CO2 plus Wasserstoff die neue Synthesegrundlage der chemischen Industrie ist. Das ist schon noch ein weiter Weg, denn dann sind die Mengen von Wasserstoff und damit auch die Mengen zusätzlicher erneuerbarer Energien, die wir brauchen, wirklich sehr, sehr groß. Und das wird nicht in 2 Wochen der Fall sein.
Das ist wohl wahr. Als Botschaft nehme ich eigentlich mit, dass wenn wir über Abfallverwertung und Bioökonomie, also die Verwertung von biobasierten Abfällen sprechen, man immer auch, wenn wir CO2 einbinden wollen, und das gehört ja dazu, ist ja ein großer Anteil, dann müssen wir auch immer über Wasserstoff und über Energieversorgung mitreden. Nur so kann es in dieser Kombination fliegen.
Unbedingt. Und das sind ja keine marginalen Mengen. Also wenn wir umstellen wollen auf CO2, dann geht es ja nicht darum, dass wir 1 oder 2% mehr Energie brauchen, sondern dann brauchen wir für die gesamte chemische Industrie nochmal die Menge an Strom, die wir heute schon haben. Also das sind schon erhebliche zusätzliche Mengen regenerativer Strom, die benötigt werden.
Ja, so eine gewaltige Umstrukturierung für die gesamte Wirtschaft. Vielleicht kommen wir jetzt zu Bioball. Bioökonomie im Ballungsraum ist ein vom Bundesforschungsministerium gefördertes Projekt zur Entwicklung von Technologien zur Verwertung von biobasierten Abfällen. Und da zählen wir eben auch CO2 dazu. Und das machen wir nicht aus wissenschaftlichem Interesse allein heraus, sondern es soll auch eine Wirkung haben. Und die Ziele von Bioball als Gesamtkonzept sind in erster Linie Klimaschutz. Wir wollen also Verfahren entwickeln, die zu weniger CO2-Emissionen führen. Und ganz wichtig, wir wollen aus diesen Abfällen nicht nur geringwertige Produkte machen, wie man es heute macht. Also heute wird ja standardmäßig, werden die Abfälle kompostiert, zu Biogas fermentiert oder verbrannt, um Energie zu erzeugen. Wir möchten daraus Chemieprodukte machen. Und erst wenn dieses Potenzial ausgeschöpft ist, wollen wir dann, wenn nichts anderes mehr geht, eben energetisch verwerten. Das sind die langfristigen Ziele von Bioball, die wir auch quantitativ festgeschrieben haben für einen längeren Zeitraum bis 2030. Wie sehen Sie sich, Ihr Institut oder auch die Stadt Darmstadt und die Teile, mit denen Sie kooperieren, im Jahr 2030 bezüglich dieser Ziele? Gibt es da besondere Entwicklungsschwerpunkte?
Ja, vielleicht erst noch mal konkret zu dem, was wir eben in Bioball machen. Also da sind wir ja Koordinatoren des Verbundprojekts, was ich nenne Transformationsanalyse und Gestaltungskonzepte für eine regionale Bioökonomie. Und dort wollen wir sozusagen die Unterstützung aller Forschungs- und Entwicklungsvorhaben leisten, in der Hinsicht, dass wir über die gesamte Prozesskette, also nicht nur die Verfahrensentwicklung im engeren Sinn, sondern auch die Frage, welche Rohstoffe werden eingesetzt und welche Produkte kommen raus, die andere Produkte vielleicht substituieren, tatsächlich bilanzieren, wie viel CO2 und wie viel Energie eingespart werden kann und auch die Frage betrachten, ob es irgendwelche sonstigen Umweltwirkungen oder nachhaltigkeitsrelevanten Dinge gibt, die wir beachten müssen. Und dann ist zusätzlich in dem Projekt auch die Frage einer Roadmap-Entwicklung, einer Hemmnisanalyse, also wo hakt es vielleicht, um Verfahren, die technisch gut sind, dann auch möglichst schnell in die Praxis zu kriegen. Also das heißt, ein relativ umfassendes Vorhaben, wo wir alle die in Projekten wirklich in der Entwicklung drin sind, dann einfach unterstützen. Und wir dann die Projekte natürlich auch unterstützen, wie wir diese Daten auswerten. Denn der Punkt ist ja der, je früher im Entwicklungsprozess bei einem Verfahren ich bin, desto mehr Freiheitsgrade habe ich noch. Und leider das Umgekehrte, je früher ich in den Entwicklungsprozess bin, desto weniger Informationen habe ich eigentlich oder desto weniger Überblick habe ich, was wichtig ist, wenn ich zum Beispiel sage, am Ende soll ein auf die Einsparung von CO2 optimiertes Verfahren rauskommen. Und da entwickeln wir, wie gesagt, auf Basis von Ökobilanzen, Screening-Methoden oder einfache Methoden, mit denen ich schon am Anfang mal gucken kann, auch da, wo sind die wichtigen Schrauben und dann sukzessive, wenn die Entwicklung weitergeht, wenn ich mehr Daten habe, das natürlich verfeinern kann oder auch wirklich die kritischen Punkte dann am Anfang schon vertieft untersuche, damit ich weiß, was ich tun muss, um Optimierungspotenziale auch auszuschöpfen. Also das ist das, wo wir im Moment dabei sind und wo wir, wie gesagt, versuchen, die Projekte mit dem entsprechenden Rüstzeug mit dem entsprechenden Handwerkszeug dann auszustatten. Und das ist eine der Aktivitäten, die wir eben auch auf anderen Ebenen machen, auch mit der Stadt Darmstadt zusammen, wo wir eben Analysen machen, was könnte man mit dem Bioabfall der Stadt Darmstadt machen? Würde das CO2-Einsparungen bringen oder auch in einem breiteren Kontext? Wir sind nicht ausschließlich in der Bioökonomie tätig, sondern auch zum Beispiel im Baubereich, im Urban Mining Bereich. Und auch da kooperieren wir mit der Stadt Darmstadt. Noch da ist die Frage, kann man denn mittelbar durch Einsparung von Stoffen, von Abfällen oder durch bessere Verwendung von Abfällen, in dem Fall durch Bauabfälle, dann CO2 einsparen und einfach das Thema Klimawandel unterstützen. Das ist so ein bisschen der Hintergrund, den wir im Moment ja auch in der Politik mit diesem neuen Green Deal und diesem Circular Economy Package der EU haben.
Können Sie das Stichwort Urban Mining etwas erläutern? Was heißt das?
Ja, das ist ja übersetzt die Mine in der Großstadt. Und es ist ein bisschen tatsächlich so, wir suchen die Rohstoffe jetzt nicht irgendwo in fernen Gegenden. Geologen prospektieren da irgendeinen neuen Standort, sondern wir suchen sie in Städten. Und wenn man so um sich schaut, eigentlich ist ja alles, womit wir uns umgeben, der zukünftige Abfall, also auch der zukünftige Rohstoff. Und das gilt im engeren Sinn auch für die Gebäude, in denen wir gerade sind. Also irgendwann werden die umgebaut und vielleicht am Ende abgerissen. Und das sind große Mengen an Stoffen, die eben aus dem Abriss von Gebäuden kommen. Also Bauabfälle sind mengenmäßig der größte Abfallstrom, den wir haben. Und auch da stellt sich die Frage, was macht man damit? Wie kann man die möglichst hochwertig verwenden? Im Idealfall, wie kann man das, was aus dem Abbruch eines Gebäudes rauskommt, wieder zum Bau neuer Gebäude verwenden? Und wie viel CO2 habe ich dadurch gespart, dass ich dann keine neuen Baustoffe herstellen muss, sondern eben dieses Abbruchmaterial verwende? Also das ist der Sinn dieses Urban Mining Begriffs.
Könnte man auch vorhandene Deponien, also heute wird ja der Bauschutt auf Deponien abgelagert, könnte man auch alte Deponien wieder ja ausschöpfen?
Das wurde tatsächlich mal untersucht, wobei man da vielleicht unterscheiden muss, einerseits den Bauschutt, andererseits den normalen Hausmüll. Bauschutt wird eigentlich gar nicht so sehr auf Deponien abgelagert, sondern Bauschutt wird heute sehr stark verwendet, also wenn er nicht in den Hochbau geht, im Straßenbau oder zur Verfüllung von zum Beispiel Hohlräumen im Bergbau oder für Lärmschutzwälle und solche Dinge. Also das heißt, der wenigste Bauabfall, außer es wären irgendwelche schädlichen Stoffe drin, landet tatsächlich auf einer Deponie. Aber wie gesagt, diese Verwendung für Lärmschutzwelle oder für andere Dinge, die ist vielleicht nicht sehr hochwertig. Es ist ja klar, wenn ich die Materialien wirklich für den Bau von Gebäuden verwenden kann, das sind natürlich sehr viel hochwertigere Anforderungen und Verwendungen. Und das ist da eigentlich die Frage, kann man einen größeren Anteil in den Hochbau wieder reinbringen? Und der Hintergrund da ist, dass wir für die Zukunft eben größere Mengen an Abmaterial erwarten, auch deshalb, weil wir in vielen Regionen ja schrumpfende Bevölkerungszahlen hat. Und deshalb haben wir auch ein Forschungsvorhaben hier direkt vor Ort, was sich mit der Frage beschäftigt, kann man Baumaterialien aus Orten, wo eher abgerissen wird, weil die Bevölkerung kleiner wird, verbringen in eben auch wieder Metropolregionen und dort neue Gebäude bauen. Also das ist der Bereich des Bauabfalls. Dann hatten Sie aber gefragt, ob man vielleicht aus Deponien auch wieder Rohstoffe rausholen kann. Und das hat man vor einigen Jahren tatsächlich mal für die, ich sag, normalen Hausmülldeponien, also wo früher eben der ganze Hausmüll hinging, untersucht und festgestellt, da sind schon Rohstoffe drin, also natürlich viel Plastik, auch Metall. Aber im Moment ist es jetzt nicht ökonomisch attraktiv, die Deponien nur aus dem Gesichtspunkt der Rohstoffrückgewinnung wieder herauszuholen. Allerdings kann es durchaus sein, dass man mit dem einen oder anderen Deponiestandort eben vielleicht doch mal Probleme bekommt wegen Grundwasser oder dass man eben befürchtet, dass da vielleicht Probleme entstehen. Und wenn das der Fall ist, also wenn man aus, ich sage jetzt mal, mehreren Gründen überlegt, solche Deponien rückzubauen, dann wird man sich in Zukunft ganz sicher auch damit beschäftigen, wie man die Stoffe, die man da rausholt, eben einer Verwertung zuführen kann.
Sie haben jetzt ein wichtiges Stichwort genannt, nämlich die ökonomische Attraktivität. Bauschutt aufzubereiten kostet Geld. CO2 zu recyceln, haben wir vorhin gesagt, ist teuer, weil wir Wasserstoff brauchen und es gibt auch eigentlich gar nicht genügend emissionsfreien Strom. Klärschlamm enthält viel Wasser. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch teuer ist, das aufzubereiten. Wenn Sie all diese Ideen, die ja technisch zum Teil schon gehen, wenn Sie die mit Unternehmen oder mit der Stadt diskutieren, auf wie viel Offenheit stoßen Sie da?
Einerseits auf eine große Offenheit, weil alle natürlich wissen, in Sachen Klimaschutz müssen wir was tun, weil auch die Unternehmen, das kann man sagen, da hat sich in den letzten Jahren viel getan, wirklich merken, dass Handlungsbedarf ist und eben gerade diese politische Zielsetzung klimaneutrales Europa, die bewirkt im Moment sehr, sehr viel. Also, dass sich die Unternehmen oder auch Städte mit diesem Thema beschäftigen. Und deshalb erstmal grundsätzlich sehr interessiert sind an Möglichkeiten oder Technologien, was man denn machen kann. Wenn es dann aber ernst wird, dann ist es auf der anderen Seite wieder nicht ganz so einfach. Aus zwei Gründen. Einmal, weil tatsächlich Recyclingprodukte teilweise teurer sind als Primärprodukte. Das hat eben damit zu tun, dass immer noch fossile Energien und Primärrohstoffe vergleichsweise günstig sind. Und deshalb brauchen wir eben auch solche Instrumente wie Handel-CO2-Zertifikate oder CO2-Steuer, einfach um deutlich zu machen, welchen Wert die Emission von CO2 tatsächlich hat und um es in Kostenrechnung mit reinzubringen. Also das ist sicher ein dicker Punkt. Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Probleme, die man eben mit so einer Hemmnisanalyse auch sich mal angucken oder angehen muss. Wir sehen auch, dass dann, wenn Sekundärrohstoffe im Preis nicht oder unwesentlich teurer sind oder vielleicht sogar ein bisschen günstiger sind, sie nicht unbedingt eingesetzt werden. Und das wiederum hat damit zu tun, dass Sekundärwertstoffe eben eine andere Lieferkette, andere Vorprozesse haben und das in die ganze industrielle Beschaffung erstmal rein muss. Also die Frage, wie mache ich Qualitätssicherung? Das weiß die Beschaffung eines Unternehmens für Primärrohstoffe und da sind die Abnehmer bekannt. Aber woher kommen jetzt die Sekundärrohstoffe? Wie wird da Qualitätssicherung betrieben? Welche Art von Vorprodukten habe ich da drin? Also da muss viel umgestellt werden. Da muss auch eben in der Beschaffung ein anderes Bewusstsein da sein. Und das ist gar nicht mal so einfach. Also es gibt wirklich eine ganze Menge nicht ökonomischer Hemmnisse, die man da auch berücksichtigen und eben angehen muss.
Ja, die Transformation in eine nachhaltigere Wirtschaftsweise ist sicherlich sehr komplex. Sie haben das eben beschrieben. Und das wird man nicht schaffen, wenn man darauf vertraut, dass das eine Unternehmen, die eine Stadt, die eine Univerwaltung das macht und die andere nicht. Das muss ja koordiniert werden. Inwiefern ist die Uni bei Ihnen oder Ihr Institut IWA, inwieweit haben Sie da schon eine Strategie vorformuliert oder einen Klimaschutzplan meinetwegen vereinbart, anhand dessen eben Schritt für Schritt man die Entwicklung vorantreiben kann?
Also wenn man die Uni, die TU Darmstadt jetzt als eigenen Akteur sieht, dann haben wir dort ein Büro für Nachhaltigkeit, was eben aus dem Baubereich auch kommt. Denn der Energieverbrauch von Gebäude ist natürlich chronologisch der erste, an den man rangeht oder wo es natürlich seit langem vor dem Hintergrund Energieeffizienz entsprechende Vorgaben auch gibt. Und wo man natürlich auch im Uni-Bereich erstmal am meisten Energie einsparen kann, wenn man entsprechend Gebäude dämmt und sparsam Energie verbraucht. Aber es gibt ja noch andere Bereiche in der Uni. Da kann man an die Mensa denken, da kann man aber auch an den Hochschulrechner denken. Und das soll in so einer gesamten Klimaschutzstrategie natürlich auch angegangen werden. Also da ist die TU Darmstadt ein Akteur, wie die Stadt Darmstadt, wie jedes Unternehmen, die eben sich fragen können, was kann man im eigenen Handlungsbereich für Klimaschutz machen. Und ansonsten, wenn ich jetzt an uns als Forschungsakteur denke, dann ja, wir entwickeln Konzepte, aber die eben sehr angepasst und auf unterschiedliche Fragestellungen ausgerichtet. Also wir sind zum Beispiel auch in Projekten für die digitale Produktion dabei. Also wo die Frage ist, wenn jetzt in Unternehmen der produzierenden Industrie, wir das Internet der Dinge haben, also alle Maschinen sind miteinander vernetzt, alle Maschinen kennen sich persönlich sozusagen. Was bringt das eigentlich für den sparsamen Umgang mit Energie und mit anderen Rohstoffen? Also wird dann automatisch alles besser? Es gibt ja so Globalprognosen, die sagen, ja, die Ressourceneffizienz durch Digitalisierung wird sich um 50% erhöhen. Aber wenn ich mit einem konkreten Unternehmen bin, wo sind diese 50%? Wo kann ich die rausholen? An welchem Rädchen muss ich drehen? Wo ist der grüne Stern sozusagen auf dem Computerbildschirm, der sagt, so, jetzt bitte diesen Schalter umlegen und dann werden hier Rohstoffe eingespart. Und da versuchen wir anhand von den experimentellen Anlagen, die wir an der TU Darmstadt haben, also da gibt es ja die ETA-Fabrik, also eine ganz tolle Anlage, die eine reale Produktionsumgebung darstellt und wo wir eben viele Datenerfassungsmöglichkeiten, viele Sensoren haben. Da versuchen wir einfach mal auszuprobieren, beziehungsweise zu messen und mit unseren Methoden eben dann nachzuverfolgen, wo sind die größten Schrauben, an denen wir drehen können? Wie kann man Prozesse gestalten? Und wie kann man das dann vielleicht auch in automatisierte Steuerung umsetzen, damit die Unternehmen dann einfach wirklich konkret handlungsfähig sind und einfach wissen, genau das kann ich im eigenen Produktionsumfeld tun?
Ja, die Frage nach der Stelle, wo der Nutzen für ein einzelnes Unternehmen liegt. Sie sagten, wo liegt denn der Nutzen? Die bringt mich zum nächsten Stichwort und wieder zu Bioball. Wir haben ja gelernt, dass wenn ein Unternehmen Klärschlamm nutzen möchte, um Phosphat zu rezyklieren, dann braucht es jemanden, der den Klärschlamm auch liefert. Es gehören also mindestens zwei dazu. Oder bei der CO2-Verwertung, wie wir es besprochen haben, braucht man jemanden, der den Wasserstoff machen kann. Und derjenige, der den Wasserstoff macht, braucht wieder jemanden, der die Energie liefert. Es gehören also immer mehrere Partner dazu. Und dazu haben wir ja in unserem Projekt Bioökonomie im Ballungsraum einen sogenannten Innovationsraum, wo wir nämlich die Akteure hier in der Metropolregion Frankfurt-Rhein-Main zusammenbringen, um gemeinsam zu überlegen, wo kann der Nutzen für mich liegen, wenn wir zusammenarbeiten. Und diese Akteure sind in unserem Fall Industrie, die Wissenschaft natürlich, denn wir wollen ja wir neue Verfahren entwickeln, aber auch die öffentliche Verwaltung, die bei uns eine große Rolle spielt, im Gegensatz zu anderen rein technischen Forschungsvorhaben, weil eben die Abfallwirtschaft häufig eng integriert ist in die öffentliche Infrastruktur und dann kommt die öffentliche Verwaltung mit rein. Wir brauchen deren Zustimmung, wir brauchen deren Engagement. Und Sie sind ja auch mit Ihrem Institut IWA Teil dieses Innovationsraums. Was erwarten Sie sich ganz persönlich von dem Innovationsraum? Warum sind Sie von Beginn an, auch schon in der Konzeptionsphase, Mitglied der Initiative Bioökonomie im Ballungsraum geworden?
Ja, die Frage haben Sie eigentlich schon beantwortet, weil sich nur dann Dinge tun, wenn die Leute zusammenkommen. Wenn nicht einer allein ein tolles Verfahren entwickelt, sondern auch er weiß, von wem er den Rohstoff kriegt. Und zwar nicht nur mal heute und übermorgen, sondern kontinuierlich. Also das ist ja auch ein ganz großes Thema. Und das ist gerade bei biogenen Rohstoffen gar nicht so einfach, die ja vielleicht auch unterschiedlichen saisonalen Anfall haben oder eine unterschiedliche wechselnde Qualität. Also das heißt, die Versorgung eines Verfahrens oder eines Unternehmens mit Rohstoffen aus der Sekundärwirtschaft ist gar nicht so einfach, sondern da ist viel Logistik dahinter, viele Fragestellungen. Wie gesagt, wie kann ich kontinuierlich und mit einer gleichbleibenden Qualität das liefern, was der Produzent braucht? Und dafür muss man eben in Lieferketten denken, und zwar in neuen Lieferketten, die es heute eben noch nicht gibt, sondern die es zukünftig geben muss. Und da müssen die Leute zusammenkommen. Und die Uni-Forschung muss eben möglichst nah dann auch an denen dran sein, die sie später nutzen kommen. Und dafür braucht man große Netzwerke. Und das Zweite, was ich eben genauso wichtig finde, natürlich sind wir alle überregional und international vernetzt, aber trotzdem ist es einfach so, vor Ort sind die Wege kürzer. Und wir hoffen ja alle, dass es auch wieder persönliche Wege gibt. Also das heißt, dass wir nicht alles zukünftig über Webkonferenzen machen, sondern uns auch wieder sehen können. Und in vielen Projekten stellt man fest, wo man einen Projektpartner direkt vor Ort oder direkt regional hat, ist vieles erstmal einfach. Und das, denke ich, ist ein großer Vorteil, deshalb solche regionalen Netzwerke zu haben. Und dann der letzte Punkt ist natürlich, dass Rhein-Main eine total spannende Region ist, weil wir hier alles haben, also Großindustrie, viele kleine, innovative KMU, IT-Entwicklung, viele Hochschulen, Universitäten und gleichzeitig auch noch Räume, die eben landwirtschaftlich oder forstwirtschaftlich intensiv genutzt werden mit den entsprechenden Rohstoffen und Abfällen. Also da kommt ganz viel zusammen und das kann wirklich so ein großes Labor für die Praxis dann geben.
Frau Professor Schirbeck, ich fasse doch mal zusammen. Wir kommen jetzt langsam zum Ende des Gesprächs. Ich habe mitgenommen, dass bioökonomischer Abfall, biobasierte Abfälle, die wir heute kompostieren und geringwertig verwerten, dass die zu höherer Wertschöpfung genutzt werden können und damit auch in einem Kreislauf gehalten werden können. Wir können also diese Abfälle in eine Kreislaufwirtschaft einführen und das macht nicht nur ökonomisch Sinn, sondern auch vor allem aus der Perspektive des Klimaschutzes. Denn je weniger wir Primärrohstoffe verbrauchen, desto weniger zusätzliches CO2 gerät auch in die Atmosphäre. Und insgesamt dient das der Ressourceneffizienz, also mit anderen Worten, wir nutzen Rohstoffe intensiver aus und Ihr Institut entwickelt dafür neue Verfahren, wie eben Reststoffströme genutzt werden können und evaluiert auch die verschiedenen Strategien zu deren Management. Frau Professor Schirbeck, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses interessante Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen.
Der Innovationsraum Bioball wird gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Dieser Podcast wird unterstützt durch das Technologieland Hessen. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie wollen mehr über Bioökonomie erfahren oder Teil des Bioball Innovationsraums werden? Mehr Infos finden Sie auf unserer Webseite unter www.bioökonomie-metropolregion.de. Wir freuen uns sehr, wenn Sie wieder bei der nächsten Episode dabei sind. Dieser Podcast wurde produziert von DWR ECO, einer internationalen Cleantech-Beratung für Kommunikation, Politikberatung und Geschäftsstrategien.